Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Kulturkritikerin, Moderatorin und Autorin Jenny Zilker. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Wir sprechen in dieser Stunde über die Themen und Fragen des Tages. Eine zentrale Frage, relevant mindestens für die Hälfte der Republik. Wie halten Sie sich warm, wenn Sie nach draußen müssen, Frau Zilker?
Mit Vintage-Fake-Fur-Mänteln größtenteils.
Okay.
Ich bin natürlich in Style. Also kalt, aber in Style.
Super, ich habe es nicht anders erwartet bei Ihnen. Ich habe heute in der großen deutschen Tageszeitung gelesen, auf jeden Fall den Kopf warm halten, das sei wichtig. Und ich habe übrigens einen Kollateralnutzen der Maskenpflicht erkannt. Sonst ist das ja immer so eine Sache, die man sich sofort irgendwie vom Gesicht macht, wenn man nicht mehr muss. Ich habe sie jetzt gerne mal so nach der U-Bahn einfach aufbehalten.
Genau, ist kuschelig. Ne?
Ja, das hält das Gesicht so schön warm. Irgendwann wird es dann so ein bisschen, ja, ein bisschen zu kuschelig, ein bisschen feucht auch im Gesicht, aber gut. Apropos Maske, Corona, wie es weitergehen soll, darüber reden wir natürlich hier heute einmal mehr zum Auftakt. Wir schauen auf die Themen des Tages und dafür schaue ich natürlich auch immer auf die Schlagzeilen dieses Tages. Bin da erstmal über eine echt gestolpert, mehr Diktaturwagen. So ist das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung überschrieben. Einem Ausnahmezustand müsse man mit Ausnahmeregeln beikommen. Das schreibt der Schriftsteller Thomas Brussig, der Mann, der unter anderem die literarische Vorlage für den Film Sonnenallee geliefert hat. Die Kulturkritikerin Jenny Zilker ist digital an meiner Seite heute. Frau Zilker, mehr Diktaturwagen?
Ja, so macht man Schlagzeilen, würde ich mal sagen. Das haben Sie auch alle drauf angesprungen. Also ich musste bei der Schlagzeile sehr dran denken an eine Zeile, die Dracula in der BBC-Produktion Dracula, so eine Serie, die vor einer Weile lief, in den Mund gelegt wurde, von den Schöpfern der Serie Mark Gatiss und Steve Moffat, die auch Sherlock gemacht haben. Die haben eben Dracula in den Mund gelegt: Democracy is a tyranny of the uninformed. Das fand ich
also
fast ganz
die
gut.
Demokratie also, ist die Tyrannie der Uninformierten.
Genau, also das wäre quasi das Gleiche in Grün, was Herr Brussig da geschrieben hat. Also wenn die Uninformierten zu einer Tyrannei der Demokratie führen oder also demokratisch werden, dann ist natürlich auch die Diktatur der einzige Ausweg. Und was daraus folgert ist, um jetzt nicht mit Dracula verwechselt zu werden, würde ich Herrn Brussig ganz stark empfehlen, eben nicht das Wort Diktatur zu benutzen, selbst wenn ich in vielen Punkten tatsächlich genau weiß, was er meint und auch an seiner Seite bin. Aber natürlich ist es politisch und strategisch und auch sprachlich ganz ungünstig, das als Diktatur zu bezeichnen. Aber es macht halt eine Schlagzeile und wir reden drüber. Insofern ist es dann vielleicht doch richtig. Ja.
Darf ich eine Beobachtung mit Ihnen teilen? Das passt vielleicht ganz gut auch zu dieser Schlagzeile und zu dieser Zuspitzung. Es ist eine Beobachtung, die mich auch zunehmend politisch-kulturell verwirrt. Ich erlebe gerade die eigentlich normalerweise die Kritischen sind, die Linken, die Infragesteller von allem, als die braven Bürger, die auf die Einhaltung der Regeln pochen, die sagen, better safe than sorry, also lieber vorsichtig sein, die die Grundrechtseinschränkungen im Prinzip sehr wohlwollend mit durchwinken. Und auf der anderen Seite die Kritik, der Ruf nach Freiheit, der Ruf nach Abwägung, dass Gesundheitsschutz nicht alles sein darf in einer Gesellschaft. Das laute Infragestellen, das kommt von denen, die eigentlich immer so als die Spießer galten, als die Regeltreuen. Also ich sag's mal verkürzt, so Leute wie Matthias Döpfner oder Ulf Poschardt vom Springer-Konzern, die sind jetzt auf einmal die eigentlichen Punks.
Ja, dann gehen Sie vielleicht mal in sich, wieso Sie das gerade so empfinden. Ob das vielleicht was mit Vernunft zu tun hat, mit einer Vernunft der von Ihnen als links und ansonsten irgendwie ganz anders empfundenen Menschen. Weil ich meine, das hat ja auch tatsächlich, der schreibt ja auch der Brussig, es hat ja wirklich was damit zu tun, was ist vernünftig und was ist Priorität? Ja, worum geht es gerade? Geht es um Gesundheit oder geht es darum, zu vermuten oder zu Angst zu haben, dass die Freiheitsrechte eingeschränkt werden?
Ja, ja, wobei bei dem Wort vernünftig, da zucke ich auch immer zusammen, weil das ist immer so ein bisschen so das autoritäre Ordnungsargument.
Das stimmt natürlich, aber man kann natürlich, also was soll man denn sagen? Also ernsthaft glaubt da wohl niemand, weder jemand ganz rechts noch ganz links, obwohl bei ganz rechts weiß ich nicht, was glaubt da wohl niemand, dass da irgendjemand sitzt und sagt, wir schränken jetzt unseren Bürgern die Freiheitsrechte ein, weil wir eine Diktatur eröffnen wollen. Ich meine, Sie wissen, woher diese ganzen Unkereien kommen, also diese Idee, dass da irgendjemand sich zusammentut, verschwörungsmäßig und eigentlich nur möchte, dass die Demokratie endlich abgeschafft wird. Das gibt es ja nicht wirklich, oder? Da würden Sie mir doch
zustimmen. Nee, das glaube ich. Also absolut.
Weder Jens Spahn noch sonst irgendjemand möchte das.
Wenn ich das hier sagen würde, dann könnte ich wahrscheinlich auch danach meinen Schreibtisch räumen. Ja. Nein, es ist aber natürlich auch vollkommener Quatsch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Debatte sich darüber schon lohnt und auch immer wieder geführt werden muss, was als Kollateralschaden entsteht, ohne diese böse Absicht, ohne diese Verschwörungstheorie. Und da wundere ich mich manchmal, dass es da so diese eigenartige Rollenneuverteilung gibt.
Ich finde das gar nicht so neu. Ich habe, wie gesagt, die Linke auch sonst nicht als, also ich fand, dass der Ruf nach Freiheit und Demokratie absolut immer vereinbar war. Ja, und Selbstbestimmung und also das sind alles alte Tugenden, die ich da überall immer gesehen habe. Und ich finde, das ist jetzt überhaupt nicht neu. Das wundert mich nicht. Ja.
Wir können also
es hat aber auch, Entschuldigung, ganz kurz noch, es hat aber natürlich auch immer einen politischen Hintergrund in Bezug auf dieses Jahr, das Wahljahr jetzt in Deutschland zum Beispiel, was man jetzt wann, wie sagt und wen man damit erreichen möchte. Ich meine, das ist natürlich immer so.
Okay.
Aber in diesem Jahr noch besonders, würde ich sagen.
Da haben Sie gerade schon die gute Brücke gebaut, denn ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch mal kurz einsteigen in die Untiefen der politischen Debatte, die es jetzt natürlich gibt, einen Tag vor der nächsten Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Und welche Stimmen es da so gibt, welche Forderungen, das hat Uli Haug mal für uns zusammengefasst.
Öffnungsschritte dürfe es erst geben, wenn der Einfluss der Corona-Mutationen auf das Infektionsgeschehen beurteilt werden kann, sagte Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der SPD-Politiker fordert ein abgestimmtes Vorgehen, um eine dritte Corona-Welle zu vermeiden. Auch der saarländische Ministerpräsident Hans hat in der Rheinischen Post vor voreiligen Lockerungen gewarnt. Er erhofft sich vom Gipfel einen Perspektivplan für die kommenden Monate. Der soll regeln, was bei welchem Infektionsgeschehen wieder möglich sein soll. Einen realistischen und durchhaltbaren Plan für die Corona-Bekämpfung fordert auch der Epidemiologe Klaus Stöhr. Im ZDF-Morgenmagazin sprach er sich für eine unabhängige Kommission aus, die das Risiko der neuen Corona-Mutationen bewerten soll.
Also das ist so in etwa auf dem Markt der verschiedenen Debattenpunkte, die es gibt. Im Prinzip jetzt eine Stoßrichtung, die wir morgen erwarten können. Es wird wohl nicht gelockert, aber gleichzeitig so etwas wie eine Ausstiegsperspektive an die Wand gemalt. Das sagen zumindest oder das fordern einige, würden Sie sagen, dieser Teil ist auch wichtig, also dass man auch einen Plan hinaus skizziert?
Ja, natürlich. Man braucht ja irgendwas, um sich dran festzuhalten, vor allen Dingen. Also das ist ja eigentlich, was dahinter steht, ist ja, dass alle einfach nur gerne eine Perspektive möchten, also quasi das Ziel sehen wollen. Bis jetzt sehen sie nur den Weg, um dieses alte Bild zu bemühen. Ja, also man sieht, der Weg ist lang und lang und lang und wo geht es denn hin? Und das soll dann so einen Plan bringen und da kann ich absolut verstehen, finde ich auch, natürlich. Also so, aber trotzdem, dieser Plan beinhaltet eben auch, dass man abwarten muss und beobachten muss. Und ich bin ja keine Epidemiologin und Sie sind ja auch kein Mediziner. Also man kann sich nur darauf verlassen, was da die Experten und Expertinnen sagen.
Obwohl, ich habe das immer so bei diesen Großkrisen, ich hatte irgendwann vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt Finanz- und Euro-Experte bei der Euro-Krise. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, wir sind ja auch alle so halbe Virologen geworden.
Nee. Das habe ich noch nie gehabt, weder Finanz noch Medizin. Ich kann mich da wirklich nur, ich bin sehr wissenschaftsgläubig, ein Glück, aber das heißt, glaube ich, ich bin sicher, dass die Wissenschaft richtig ist. Ich glaube nicht daran, ich weiß es.
Da sagen Sie ein großes Wort, die Wissenschaft, wenn das nicht auch schon wieder ein Plural wäre, mit ganz verschiedenen Stimmen. Aber gut, große Debatte, sie wird uns weiter beschäftigen, aber wir machen hier mal einen Strich und wenden uns gleich einem Thema zu, das uns alle täglich betrifft. Und auf dem Weg dahin können Sie sich zu Hause schon mal die Frage stellen, welcher Passworttyp sind Sie, eher so 1, 2, 3, 4, 5 oder komplex mit Sonderzeichen und Co.? Heute ist Safer Internet Day, also der Tag, an dem es darum geht, bei allen das Bewusstsein zu schärfen, sich sicher und idealerweise eben sicherer durch das große, weite Netz mit all seinen digitalen Fallstricken zu bewegen. Wie geht das? Darüber sprechen wir. Mein Gast heute, Jenny Zilker, Schriftstellerin und Kulturkritikerin und mit Infos und Recherchen am Tisch ist meine Kollegin Busa Thiam. Erstmal die Bekenntnisse hier, bitte, Frau Zilker. Welcher Passworttyp sind Sie?
Naja, 1, 2, 3, 4 natürlich. Nein, das Problem ist ja, deswegen sehe ich auch diesen Safe Internet, der ja so mit Interesse und mit eigentlich mit Freude, dass es so schwer ist, diese Gefahr überhaupt zu vermitteln. Also warum soll das überhaupt safer werden? Weil das ist ja nicht wie beim Rauchen. Ne? Also es dauert unheimlich lange, bis jemand mal versteht, was die Gefahr überhaupt ist und wo sie überhaupt lauert und was einem da passieren kann. Und man kann ja eben ewig lange mit einem 1, 2, 3, 4 Passwort in allen Bereichen durchkommen, weil einfach nichts passiert oder man merkt es jedenfalls nicht. Und ich glaube, das ist das, Bewusstsein, was da unbedingt geschärft werden muss. Welche Gefahren überhaupt da sind, ganz konkret?
Ja, gute Frage, welche Gefahren da sind, Bußertiam. Die Frage spiele ich mal rüber, aber natürlich muss ich auch noch mal wissen, welcher Passworttyp bist du?
Natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay. Ich glaube, an vielen Stellen muss man mittlerweile schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 machen, weil man mindestens 8 Zeichen haben muss, ne? Aber gut.
Ja.
Ich war übrigens ein Early Adapter. Ich hatte also schon Ende der 90er Jahre ein recht komplexes. Das Problem ist bloß, ich verwende genau dieses Passwort heute auch noch und ich vermute mal, Buße, aber jetzt musst du übernehmen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch eines der Probleme. Oder anders gefragt, was sind denn die zentralen Probleme bei safer Internet, also damit es sicherer wird?
Ja, also die Sprecherin vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat mir gesagt, dass es ein sogenannter Dreiklang ist, von dem man ausgehen kann. Erstens, die Behörden sind wichtig, die müssen Schadstoffnetzwerke zerschlagen. Eine internationale Zusammenarbeit spielt da natürlich auch mit rein. Vor 2 Wochen konkret gab es da den Trojaner Emotech, der infiziert Firmen und Privatrechner und das hat zu Schäden in Millionenhöhe geführt. Aber, ich zitiere, der König der Schadsoftware, der wurde zerschlagen. Zweitens sind natürlich wir VerbraucherInnen gefragt. Da geht es um den gesunden Menschenverstand. Den haben wir ja gerade schon durchdekliniert. Da geht es um die Passwörter. Digitalisierung geht nur mit Informationssicherheit. Also auch hier immer die neueste Software nutzen und alles updaten. Und zu guter Letzt geht es um den Hersteller. Also Security by Default, Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Das machen aber auch immer mehr Firmen. Da geht es zum Beispiel um Handyhersteller.
Okay. Frau Zilker, okay, beim ersten Punkt, da ist man darauf angewiesen, dass der Staat gut funktioniert, die Sicherheitsbehörden. Zum Teil funktioniert das ganz offenbar. Über die Passwörter haben wir schon gesprochen. Andere Frage ist natürlich auch in der Tat schon beim Einkaufen oder beim Besorgen von Software, von Geräten. Ist das ein Aspekt für Sie?
Absolut, aber da sehe ich auch das Problem wieder, was in diesen Dingern steckt. Also ich kann im Prinzip als Verbraucherin, kann ich dann auch wieder mich nur darauf verlassen, dass das dann alles schon seine Richtigkeit hat und updaten, was dann auch wieder bedeutet, dass ich dann wieder mehr kaufen muss, ne? Weil ist ja klar, weil ich mit den Updates dann ja wieder irgendwelche anderen Programme nicht zusammen funktionieren. Das ist ja das alte Problem beim Updaten, wenn man mit irgendwelchen Programmen arbeitet. Also ist dann, habe ich dann wieder, lade ich mir wieder andere Sachen rein. Also ich bin tatsächlich immer nur Mausschubserin, so wie die meisten von uns wahrscheinlich.
Und kann immer nur davon Mausschubserin?
Nein, ich bin halt nicht Programmiererin. Also ich bin halt, nicht selber durchschauen. Ich kann mich nur darauf verlassen, dass das, was da auf meinem Rechner passiert, auch wirklich so ist, wie mir das da gesagt wird. Ich habe da gar nicht so viel Angst, dass ich die ganze Zeit um die Ecke gezogen werde. Aber trotzdem, ich kann das wirklich nicht beurteilen. Ich kann mich nur darauf verlassen. Und wenn jemand sagt, das ist jetzt sicherer und das andere ist nicht mehr sicher, dann muss ich sagen, okay, dann ja, wird schon so sein.
Ich dachte jetzt kurz beim Mausschubsen an etwas, was mir auch immer wieder passiert, gerade seitdem wir diese Neuregelung zu Cookies haben. Wenn ich auf irgendeiner tollen Website bin und jetzt dringend unbedingt diese neue Lehmfarbe angucken will, dass ich ganz schnell zu allem Ja sage. Ja, damit ich bloß das schnell sehe.
Und das bei einer Lehmfarbe.
Ja, ich habe jetzt mal so ein neutrales Beispiel versucht zu bemühen aus dem Alltagsgebrauch. Aber Busa, ich glaube, viel, viel hilfreicher ist das, was du recherchiert hast, nämlich praktische Tipps, was man machen kann.
Ja, also da hatten wir schon zum einen das mit den Passwörtern. Da hilft es auch, die tatsächlichen mal nochmal sich vor Augen zu führen und zu überprüfen. Die Regel ist Groß-, Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, Mindestlänge 8 Zeichen. Je länger, desto besser. Also lang, komplex, gleich Passwort, kreativ gestalten. Gerne auch mal auf cyberfibel.de klicken. Da gibt es auch noch hilfreiche Tipps. Dann hätten wir noch das Problem mit den Phishing-Mails. Also als seriöse Bank, Internetanbieter oder auch andere Dienstleister getarnt, fordern Spam-E-Mails mit gefälschten Absender uns EmpfängerInnen zum Beispiel dazu auf, persönliche Daten zu aktualisieren. Das kennt ihr vielleicht auch. Also bei mir ist es schon mal passiert. Angeblich hat sich da die Sparkasse oder auch Apple bei mir gemeldet und wollten dann meine Daten. Wie entlarvt man diese Phishing-Mails? Ganz einfach. Oft gibt es keine persönliche Anrede. Da steht dann nur sehr geehrter Kunde. Dann wird auch relativ aggressiv formuliert. Also man müsse schnell handeln. Und noch ein wichtiger Indiz. Klicken Sie bitte auf den Link, den Anhang. Also wer da unsicher ist, das ist mir im Urlaub passiert, dann lieber einfach mal den Dienstanbieter anrufen.
Eine Frage habe ich noch, weil ich bisher all diese Sicherheitsdinge vor allem verbinde mit dem Desktop-Computer, mit dem Laptop. Wie ist das eigentlich bei Smartphones? Sind die in irgendeiner Form sicherer? Oder wenn sie das nicht sind, wie schütze ich denn auch mein Handy ganz speziell?
Also grundsätzliche Dinge gibt es da auch, die werden empfohlen vom BSI. Ganz einfach, das kennen wir. PIN, Passwort, Fingerabdruck oder auch Gesichtserkennung. Das ist so, als würde man seine Wohnung abschließen. Da sind ja auch ein paar wichtige Dinge vielleicht zu Hause, die man nicht gerne abgeben möchte. Und dann ist es tatsächlich auch wichtig, immer wieder die Updates neu einzuspielen. Auch am besten von zu Hause aus, denn da hat man seinen eigenen Provider, sein heimisches WLAN und vor allem auch für alle, die Apps gerne kaufen, sichten auf dem Gerät dann auch vor allem nur aus zertifizierten Stores laden.
Okay, heute ist der Safer Internet Day. Kommt das eigentlich von Safer Sex? Also ist das die Analogie? Wahrscheinlich, ne?
Kein Kommentar.
Also ich habe jetzt eine steile These zum Abschluss. Ich glaube ja, dass eine Gesellschaft, in der man sich mehr Gedanken macht über sicheren Sex als über das sichere Internet, wahrscheinlich die glücklichere ist.
Dann fangen wir mal an damit.
Ich sage Dankeschön. Buster Diam, danke ins Nachbarstudio. Danke. Jenny Zilke, danke in die Leitung.
Parasite.
Tja, soweit ist es noch nicht. Die Oscars, die Filmpreise, die gibt es erst später in diesem Jahr. Aber heute wird bekannt gegeben, wer auf die Shortlist kommt für die Auslands-Oscars. Mit dabei sein könnte ein deutscher Film, dazu gleich mehr. Erstmal ein paar grundsätzliche Fragen an Jenny Zilke, meinem heutigen Gast. Film, Kino, das ist ihre Welt als Kritikerin, zum Beispiel auch bei der Berlinale in unterschiedlichsten Rollen. Und das ist ja eine Welt, die auch ganz schön ausgebremst wurde durch Corona. Wenn ich das jetzt mal konkret auf den Oscar münze, kann der eigentlich noch funktionieren, quasi ohne Kinoleinwand?
Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Deswegen wurden da ja auch verschiedene Regularien geändert. Früher war es ja eigentlich immer so, oder es war eigentlich immer so, dass halt der Film so und so lange in einem bestimmten Kino, in einem bestimmten Bundesstaat in den USA gelaufen sein musste, damit er überhaupt also diese Prinzipien erfüllt, um da eingereicht werden zu können. Das ging jetzt natürlich nicht, weil die Kinos nicht offen sind. Das heißt, deswegen wurden deswegen auch Streaming-Veröffentlichungen waren natürlich zugelassen, geht ja auch gar nicht anders, obwohl ja eigentlich das Kino immer ganz lange und die Streamingdienste sich ganz lange immer miteinander gestritten haben. Das hat man jetzt alles geändert. Man hat deswegen auch diesen Zeitraum verlängert, in dem Filme gelaufen sein oder gestartet sein müssen, die dann zugelassen werden können. Und es sind auch mehr Filme jetzt auf dieser International Picture Shortlist. Also es hat sich alles, klar, es hat sich hat alles sich extrem ausgewirkt. Und abgesehen davon, dass es der Filmbranche natürlich im Ganzen, wie fast allen Branchen Corona-bedingt, auch nicht gut geht.
Also da sind ja auf jeden Fall Veränderungen im Raum, in unterschiedlichster Art. Im Sehverhalten, darüber können wir sprechen, aber natürlich auch die Filme selbst, die Stoffe oder vielmehr ist es denn so. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt gerade natürlich notgedrungen die Streamingdienste nutze, dann sehe ich immer noch eine Welt, wie wir sie gar nicht mehr kennen, wo Menschen sich die Hand geben, sich umarmen, eng beieinander sind, natürlich keine Maske tragen. Sie haben jetzt schon doch einiges gesehen. Ist da auch schon ein bisschen die Corona-Welt eingedrungen in die Erzählung?
Tatsächlich dieses Jahr noch nicht bei den Filmen, die halt eine längere Produktionsphase haben. Ich habe tatsächlich, ich mache ja für die Berlinale mit die Vorauswahl und habe da von den paar hundert Filmen, die ich geguckt habe jetzt in den letzten Monaten, habe ich, vielleicht 12 oder so gesehen, die tatsächlich während Corona entstanden sind. Also ganz mit heißer Nadel gestrickt. Die sahen auch dementsprechend aus natürlich. Also es soll gar nicht jetzt so negativ sein, aber es ist halt natürlich schwierig. Normalerweise dauert ein Film ja irgendwie mindestens 1-2 Jahre, allein Postproduktion, also vom Dreh bis zur Fertigstellung und dann noch die Werbung und so weiter. Und das heißt, die Filme, die wir jetzt sehen, die jetzt für den Oscar zum Beispiel ins Rennen gehen, natürlich sind die alle noch vor Corona entstanden und haben dementsprechende Themen und dementsprechende Umgangsweisen der Menschen untereinander. Aber das wird natürlich nächstes Jahr anders sein. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, also Grey's Anatomy war ja die erste große Fernsehserie, die tatsächlich Corona richtig ins Drehbuch reingeschrieben hat, die dann plötzlich, also die neueste Staffel, die jetzt vor ein paar Wochen gestartet ist, die ist eine Krankenhausserie, spielt im Krankenhaus und es geht natürlich, also nur Corona-Kranke da. USA, Krankenhaus, man kann sich dieses Drama vorstellen. Das war eine der ersten Produktionen, die so ganz schnell, die haben während des Lockdowns die Drehbücher schon geschrieben, haben dann unter schwierigsten Bedingungen produziert. Da sind auch Leute tatsächlich aus dem Team gestorben und so weiter. Also das ist wirklich ganz schnell gegangen. Aber es ist auch eine Fernsehserie mit sehr klaren Produktionsweisen. Das ist halt, die Serien sind so und so lang und immer wird es so und so gemacht. Das ist also nicht so. Das kann man schneller herstellen als im Film.
Ich hatte ja, aber wenn Sie das jetzt so beschreiben, dann ist dieser Gedanke offenbar falsch. Ich hatte ja den Eindruck, vielleicht versucht auch die kulturelle Erzählung diese Corona-Phase irgendwie auszusparen, also das wegzulassen.
Ja,
das war gar nicht.
Das kommt doch, natürlich. Das ist auf jeden Fall. Man kann natürlich eine Krankenhausserie, die in der Jetztzeit spielt, kann man ja nicht ohne Corona erzählen. Ja. Aber selbstverständlich, ich erwarte auch gleichzeitig, also ich erwarte einerseits unheimlich also Geschichten, die sich auseinandersetzen, so wie Michael Winterbottom, der jetzt für die BBC die Brexit-Geschichte mit Kenneth Branagh als Boris Johnson verfilmt und im Zusammenhang auch damit die Corona-Politik von Boris Johnson. Also da wird es direkt um das Thema gehen. Aber natürlich wird es auch Eskapismus galore geben. Also ich bin sicher, dass es so wie nach Kriegen so ein bisschen, wo dann so der Heinz Erhardt lustige Film plötzlich irgendwie von allen geguckt werden wollte, weil man diesen ganzen Mist nicht mehr sehen wollte. Sowas wird es natürlich auch geben. Das gab es ja immer schon und das wird sich auch verstärken. Aber klar, ich meine, jeder Kulturschaffende oder jede Kulturschaffende möchte sich eventuell auch mit dem Thema Corona beschäftigen, weil es uns halt alle geprägt hat. Also das wird beides, wird es geben, ja.
Werden wir denn, letzte Frage zu diesem Komplex, werden wir jemals den neuen James Bond sehen?
Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher, dass der kommen wird oder wie anachronistisch der dann wird. Ja, das wird sich dann ja zeigen.
Ne? Das denke ich auch. Also ich meine, der war ja teuer genug. Der muss irgendwann in die Kinos oder was auch immer es sich dann anbietet, wo man es gucken kann. Aber in der Tat, wahrscheinlich werden wir alle denken, was für eine interessante Welt. Kennen wir gar nicht mehr so. Ich habe es anfangs erwähnt, ein deutscher Kandidat bei den, ich habe die jetzt einfach mal Auslands-Oscars genannt. Ist die Verkürzung okay?
Ja, ne? Ja, die Best International Picture.
Mhm. Okay. Und morgen die ganze Welt. Darüber sprechen wir gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, an meiner Seite Filmfachfrau Jenny Zilker. Wenn es gut läuft heute für die Regisseurin Julia von Heinz und für ihr Team, dann landet ihr Film und morgen die ganze Welt auf der Shortlist für den Auslands-Oscar.
Wir wollen da wirklich nur ein bisschen Lärm, ein paar Störaktionen und friedlich gegen diese Arschlöcher protestieren.
Ey, zu gucken ist nicht.
Gewaltfreier Widerstand gegen Nazis? Das ist absoluter Schwachsinn.
Ich habe kein Problem damit, irgend so ein Arschloch mal für 3 Tage ins Krankenhaus zu schicken. Rettet vielleicht irgendwem das Leben.
Und morgen die ganze Welt. Ein Film, den kaum einer gesehen haben dürfte. Nämlich wenige Tage nach dem Kinostart kam dann der November-Lockdown. Und seitdem sind die Kinos ja bekanntermaßen dicht. Jenny Zilker, Sie haben ihn gesehen. Die Geschichte in 3 Sätzen.
Ja, es geht um eine junge Jurastudentin, mehr oder weniger aus einer gut situierten und heilen Familie, die da in Mannheim, also passt auch ganz gut auf dem Kopfsteinpflaster von Mannheim, in so eine Hausgemeinschaft zieht und dann sich immer mehr mit radikalen Ideen auseinandersetzt. Also sie ausgelöst solche Sachen wie Brandanschläge auf Flüchtlingsheime und rechte Parteien, die immer stärker werden. Möchte sie was dagegen tun, möchte die Welt verbessern und geht dann zu so einer oder schließt sich so einer Antifa-Gruppe an, die eben auch zumindest teilweise vor Gewalt nicht zurückschrecken und sie muss dann sich damit auseinandersetzen, ob sie das gut findet und weitermacht oder nicht.
Ich kenne nur den Trailer von diesem Film, aber aus dem habe ich schon sowas rausgespürt, was ich manchmal sehe in deutschen Erzählungen, nicht nur im Film, was ich Revolutionsromantik nennen würde. Also was auch häufig mitschwang, wenn es zum Beispiel um die RAF ging, um die Rückbetrachtung, so eine gewisse Sympathie, auch wenn man weiß, dass das im Grunde falsch war, aber dass das doch irgendwie die Coolen sind.
Also ich würde mal eher den Begriff Romantik aufnehmen und den anders interpretieren, weil ich finde, dass die Stärke an diesem Film, dem ich auch sehr viel Schwächen attestiere, also meiner Ansicht nach hat der Film große Drehbuchschwäche in der zweiten Hälfte oder auch im letzten Drittel vor allen Dingen und erzählt seine Geschichte nicht stringent zu Ende und so weiter, aber er hat eine ganz tolle Stärke und das ist die Atmosphäre, also der ist atmosphärisch wahnsinnig gut, weil es geht eben, ja, es geht um Revolutionsromantik, aber nicht im Sinne von, ich finde das okay, was da mit Gewalt passiert, sondern was der Film macht, und das wird ihm auch oft vorgeworfen, übrigens auch sehr oft von linker Seite, also ganz, ganz massiv von linker Seite, er zeigt, dass es mehr Gründe gibt, als der rein politische, sich solchen Gruppen anzuschließen. Also er zeigt auch diese Attraktion und Faszination, die diese junge Frau empfindet für neue und alternative Arten zu leben, für tolle Menschen, tolle Typen, die da sind, die gut aussehen, die interessant sind. Also er gibt quasi zu, alle Menschen, die irgendwas machen, sind meistens nicht nur motiviert rein aus politischen Gründen, sondern auch aus persönlichen, menschlichen, körperlichen Gründen. Und das ist das finde ich eine ziemlich starke Aussage, der ich auch zustimme, das glaube ich auch. Wurde aber ewig lange immer so getan, als ob das alles immer nur politisch sei. Und das finde ich, das macht der Film sehr gut. Der zeigt diesen Mix aus verschiedenen Lockungen, die diese Frau da reinziehen. Und das ist nicht nur die Politik, die will nicht nur die Welt ändern, das will sie zwar, aber sie will eben auch noch mit diesen tollen, duften, interessanten Typen zusammen sein. Ja?
Das ist ganz interessant, was Sie sagen. Hilft uns vielleicht auch als Grundlage, wenn wir jetzt mal von dem Fiktionalen ins Reale springen, in die Realität des Februar 2021 in diesem Land. Da regt sich nämlich der Chefredakteur Ulf Poschardt, der Chefredakteur der Welt, über eine Sache auf, die eigentlich wirklich klein ist. Wir hätten sie auch sonst gerne links liegen lassen. Da hat ein Berliner Juso, Kreisvorsitzender in sozialen Netzwerken, ein bisschen rumgesponnen. Junge Liberale erschießen, wann? Fragezeichen. Ein Vermieterschwein persönlich zu erschießen, kann hilfreich sein, aber muss nicht unbedingt Voraussetzung sein. Solche Dinge fanden sich da. Der junge Mann hat sich dafür entschuldigt, aber hat eine riesen Solidarisierungswelle erfahren im Netz. Und das bringt jetzt den erwähnten Liberalen Ulf Poschardt auf die Palme, weil er sich Sorgen macht, was sich da zusammenbraut, dass Gewalt gegen Andersdenkende salonfähig gemacht wird. Übertreibt er da oder hat er einen Punkt?
Also ich habe das Gefühl, als ich seinen Text gelesen habe, dass er wirklich richtig Angst hat und deswegen dann doch sehr übertreibt. Da kommt ja dieser Text von Ulf Poschardt, klingt ja so, als ob er wirklich da sitzt und denkt, oh Gott, jetzt stehen sie wieder vor dem Springerhochhaus. Das sagt er auch, ne? Jetzt stehen sie wieder und schmeißen mit Steinen nach uns. Also er malt, er benutzt auch das Wort Schreckgespenst, aber er malt dieses Schreckgespenst von grün-rot-rot und sagt, wenn man Olaf Scholz oder Frau Giffey wählt, dann stimmt man auch für die radikalen Jusos ab. Also Giffey und Scholz mit Radikalismus in Zusammenhang zu bringen, finde ich schon, also das, da steckt schon eine ganz schöne Angst dahinter.
Sofern muss man sagen, er sagt, man wählt die und kriegt die anderen mit, ne? Also.
Ja, aber eben trotzdem, er bringt das ja alles in einen Satz, der ist ja auch sprachlich sehr versiert in solchen Sachen, ne? Oder dass er sagt, dass das Echo in den Medien kommt nicht, was ja nicht stimmt, weil es gab, also in jedem Medium gab es Kritik an dieser Geschichte, es hat ein großes Echo gefunden, ne? Also nicht nur in der Welt, sondern überall tatsächlich.
Ich glaube auch, dass die reale Gefahr, dass junge Liberale dann letztendlich von Linken verprügelt werden. Ja. Das ist im Deutschland des Jahres 2021 eine relativ geringe Gefahr. Aber was ich wiederum verstehen kann, Menschen, die Welt aus der rechten Mitte betrachten, ja, die sagen, jeder Hasskommentar von rechts wird angeprangert als die Keimzelle von realer Gewalt. Und da wird auf einmal so großzügig darüber hinweggeschaut.
Ja, großzügig ist eine Sache. Und ich meine, wenn wir jetzt nach den Zahlen gehen, ich habe natürlich vorher geguckt, statistisch gab es 2019 21.290 politisch motivierte Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund. 21.290 und es gab 6.449 mit linksextremem Hintergrund. Das sind schon mal unterschiedliche Zahlen, oder?
Ja, de facto, auf jeden Fall. Ja, aber deswegen. Es ist ja auch ein bisschen so, ich glaube, es geht auch jenseits dieser konkreten Taten auch um Stimmungslagen und die Frage, was ist okay? Und letztendlich die alte Frage, messt ihr mit zweierlei Maß?
Ich würde sagen, nein. Also ich bin auch absolut, ich finde es auch absolut grotesk und beschissen, was dieser Typ da getwittert hat. Glaube allerdings, also jetzt rein menschlich, bitte nicht jetzt als irgendwie politische Aussage verstehen, rein menschlich würde ich so aus der Ferne küchenpsychologisch diagnostizieren, der hat einen Knall. Aber abgesehen davon wird das ja auch weltweit verurteilt von allen möglichen Seiten. Also was anderes kann ich jetzt auch nicht machen. Und das würde, wenn das von rechts gekommen wäre, genauso passieren. Also ich finde nicht, dass das zweierlei Maß sind. Das ist das gleiche demokratische Maß, das für alle Menschen gilt, die demokratisch handeln und glauben.
Jenny Zilker, jetzt sind wir schon mittendrin in diesen Debatten, die das Land vielleicht gar nicht dringend braucht, aber die doch irgendwie so viel Spaß machen. Ich habe gleich noch eine. Es schlägt noch immer Wellen, das Thema, das wir jetzt aufgreifen. Und vor allem das Cover und die Geschichte im Magazin der Süddeutschen Zeitung vom Freitag. 185 SchauspielerInnen, die sich öffentlich bekennen, schwul zu sein, lesbisch zu sein, bi, non-binär oder queer. Jenny Zilker, Sie kennen die Branche, um die es geht, gut. Sie kennen die Thematik. Wir haben auch schon häufiger hier zum Beispiel über MeToo gesprochen. Wie bewerten Sie das? Bewerten Sie diese Aktion? Braucht es die?
Offensichtlich brauchte es die, sonst hätten sich die Menschen ja nicht zusammengefunden. Sie sprechen ja von Erfahrungen, die jetzt alle in Jahren oder Jahrzehnten in der Branche gemacht haben. Und immer noch von Vorurteilen, die es immer noch gibt, von immer noch festgelegten Rollenklischees, die zugeschrieben werden, von ungerechten Behandlungen. Und ja, deswegen braucht es auf jeden Fall so eine Diskussion. Mhm.
Wir haben gleich am Tag des Erscheinens dieses Act Out, so findet man das an diesem Hashtag, mit dem Historiker Andreas Röder gesprochen, der im Grunde die Haltung hatte, dass aus seiner Sicht die Gesellschaft schon viel weiter ist als die Filmbranche. Wir können ihn ja gerade mal hören mit seiner Aussage.
Ich stelle diese Befunde überhaupt nicht in Abrede, aber ich sage, dass sich das gesellschaftlich-kulturelle Milieu und die Regeln des öffentlichen Sprechens sehr wohl verändert haben. Und ich habe sehr wohl den Eindruck, da es hier um die Schauspielbranche geht, da scheinen offensichtlich andere, und das heißt auch gestrigere Regeln zu herrschen. Ich habe den Eindruck, dass die Besetzungscouch in der Gesamtgesellschaft ziemlich abgeräumt ist.
Die Besetzungscouch in der Gesamtgesellschaft abgeräumt, aber in der Filmbranche vielleicht noch nicht. Würden Sie dem zustimmen?
Na, in diesem kurzen O-Ton sind jetzt ja zwei Sachen zusammengekommen. Die Besetzungscouch, da geht es ja um MeToo und um Geschichten und Frauen in der Filmbranche. Diese Act-Out, das Manifest, da geht es ja um LGBTQ. Deswegen...
Ich glaube, um das zu erklären, er meinte auch in diesem Zusammenhang, also diese Frage an feste Rollenmuster, Erwartung, wer was sein darf. Ja.
Aber Film spiegelt erstmal die Gesellschaft. Erstens, spiegelt Film die Gesellschaft und Gesellschaft spiegelt manchmal auch den Film. Zweitens sind wir selber ja alle die Schauspielbranche im weitesten Sinne. Ne? Also ich meine, wir gehören ja auch dazu, wenn wir nur im weitesten Sinne darüber, wie ich darüber berichte oder sonst irgendwas. Also ich finde das, ich würde das gar nicht so abgrenzen. Drittens glaube ich tatsächlich nicht, es ist schon so, dass es in Kulturbranchen traditionell einen höheren Anteil wahrscheinlich an LGBTQ-Menschen gibt. Das hat mit ganz vielen verschiedenen Sachen zu tun. Vielleicht, das ist jetzt nur eine Vermutung, die aber auch nicht nur von mir geäußert wird, also die meisten Leute so sehen, dass eben diese Art von Arbeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich ganz genau zu erforschen und sich zu präsentieren und so weiter, dass das Leuten, die auch auf eine Art ihre sexuelle Ausrichtung oder Identität erforschen mussten oder mussten, dass das dann vielleicht denen irgendwie näher liegt oder dass sie da vielleicht besonders viel Freude dran haben. Das kann sein, dass es da mehr gibt. Aber nichtsdestotrotz gibt es das Problem der Diskriminierung natürlich in jeder Branche und wäre schön, wenn sich jetzt auch 185 SportlerInnen mal zusammentun würden und darüber reden würden oder auch eben aus anderen Branchen.
Ne? Wissen Sie, was ich da häufig nicht zusammenkriege, ist diese Beschreibung, und ich würde Ihnen zustimmen, sobald sich Menschen dementsprechend äußern und meinen, eben das auch öffentlich tun zu müssen, scheint es ja ganz offenbar ein Problem zu geben. Sonst müsste man ja flächendeckenden Narzissmus und Selbstdarstellung unterstellen, und das glaube ich nicht in so einer so großen Zahl.
Die spielen ja auch mit ihren Körpern. Die müssen ja, also die Schauspieler im Gegensatz zu einem Bäcker oder zu einem einer Schulrektorin, sind da ja die Körper und Gesichter, und deren Sexualität spielt ja die ganze Zeit eine Rolle. Ja? Wenn jemand als Star aufgebaut wird, und wir reden ja jetzt hier in der Schauspielbranche von einem Starsystem, das sich an Hollywood orientiert, also an dieser Traumfabrik, wo es ganz klar seit 1920 oder so eben diese Fabrik gibt, da werden Stars aufgebaut, es werden Fans generiert und man rechnet mit den Fans und die Fans zahlen das Ganze. Und da geht es ja um den Menschen, um den Körper, um die Sexualität von den Menschen, wie attraktiv ist der? Natürlich spielt das dann auch eine große Rolle, was für eine sexuelle Ausrichtung oder Identität die haben.
Aber da frage ich mich dann in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Ja, ich kann Sie immer fragen, was meinen Sie, wer hätte heute in der Gesellschaft das größere Akzeptanzproblem? Jemand, der sagt, ich bin schwul, oder jemand, der sagt, ich habe ein Problem mit Schwulen?
Natürlich jemand, der sagen würde, ich habe ein Problem mit Schwulen, aber die sagen ja auch nicht, das Problem ist ja auch nicht, dass die Gesellschaft nicht akzeptiert, dass sie schwul ist, sondern dass es immer noch tief sitzende strukturelle Vorurteile gibt bei der Art und Weise, wie Schwule dargestellt werden. Dann kommen wir wieder zu diesem alten Ding, ich habe ja nichts gegen Schwule, ich habe auch gute Freunde, die schwul sind, aber Schwule sind ja alle so und so.
Gibt es
das
noch?
Ja, natürlich gibt es das. Also das genau, Sie haben das Interview gelesen in der SZ, der eine Schauspieler erzählt davon, dass halt unheimlich oft als Rollenbeschreibung da nur steht, Lars, 27, schwul. So als ob schwul ein Adjektiv ist wie irgendwie lustig oder depressiv oder so. Ja? Dabei ist schwul ja einfach nur eine Beschreibung seiner sexuellen Ausrichtung. Das ist völlig egal für die Rolle erstmal. Wenn er sich jetzt, besonders auffällig reden soll, ja, oder wenn er irgendwas machen soll, was ihn schwul macht, dann muss man ihm das natürlich erklären als Regisseur. Aber warum ist denn, was heißt denn schwul? Ja? Und das ist halt dahinter steckt ja so ein Klischee, so ein Stereotyp, eben Schwule sind immer so und so. Und deswegen, wenn man sagt, der ist schwul, dann benimmt er sich schon mal von vornherein so, wie ein Schwuler sich ebenso benimmt. Ja. Und das ist die Diskriminierung, also zum Teil jedenfalls, die da von den Menschen, ich bin ja auch nur eine Cis-Frau, aber ich nehme an, dass das die Diskriminierung ist, die da zu Recht, wie ich finde, angeprangert wird.
Jenny Zilker sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur bei unserem Blick auf die Themen dieses Tages. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön für Ihre Zeit.
Sehr gerne.